SRF 2 Kultur.
Jeweils im Spätherbst werden die Gewinner der deutschen Kleinkunstpreise bekannt gegeben. Und unglaublich aber wahr, 3 der 5 Kleinkunstpreise gehen 2014 in die Schweiz. Ausgezeichnet werden in der Sparte Kleinkunst die Kabarettisten Ohne Rolf. Hier in einer Aufnahme aus dem Jahr 2006 Ohne Rolf, synchronisiert von Ursus und Nadeschkin.
Also das können Sie jetzt schlecht sehen am Radio, aber also die hängen das auf, was Sie eigentlich sagen würden.
Ja, das war eigentlich was ganz Neues jetzt. Das ist,
Sie könnten es sagen, aber Sie sagen es nicht, weil Sie es ja eben hängen.
Ja, und zwar auf Plakaten. Also Sie müssen sich vorstellen, auf der Bühne steht jetzt ein Duo von 2 gut aussehenden Männern.
Sehr gut aussehend.
Und die haben Plakate, wo dann...
Zum Beispiel steht drauf, auf dem anderen Plakat steht nichts.
Ja, auf dem einen.
Also nur auf dem einen, weil auf dem anderen steht ja dann nichts.
Genau, also wissen,
beziehungsweise es steht also schon steht was dann, drauf, aber ja, nicht, also es steht...
steht dann nichts drauf, also das Wort nichts, aber ja, das ist sehr kompliziert jetzt zu erklären.
Ja, am Radio ganz schwierig.
Ja, aber Sie es müssen vielleicht etwas lauter drehen.
Ja.
Ja, also man muss sich vorstellen, wie zwei Comicfiguren, die so quasi ihre eigenen Sprechblasen in die Luft halten.
Genau.
Ja.
Ist das schwer?
Nein, das ist ja nur Papier.
Ah.
Aber ich glaube, wir machen jetzt hier einen Schnitt.
In der Sparte Chanson, Lied, Musik erhält das satirische Kabarettduo Knut und Tutschek den Deutschen Kleinkunstpreis 2014. Hier ein kurzer Auszug aus ihrem aktuellen Programm Freiheit.
Schließt eure Augen. Horcht in euch hinein, bald schon wieder werdet ihr eingemittet sein. Hummeli-omli-mandi-gana-bam-gana-bam, 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 hummeli-omli-mandi-gana-bam-gana-bam. Komm zurück zu meinem Clan, fließt mit dem Flow, gebt den Good Vibrations, vergebend euer Go. Heilt eure Quanten, ladet auf die Turmaline, salzt den Himalaya, schluckt eure Vitamine.
Knut und Tutschek und als dritter wird der Schweizer Autor, Kabarettist und Geschichtenerzähler Franz Hohler mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Hier hören wir ihn bei seinem letzten Kabarettauftritt 2008, als er den Salzburger Ehrenstier für sein Lebenswerk erhielt.
Guten Abend miteinander. Damit ich ein bisschen weiß, mit wem ich es zu tun habe, würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen zuerst. Es sind nicht viel, 33 insgesamt. Die erste heißt, wie groß sind Sie? 1,71. Ja. Das ist ein schöner Durchschnitt. Wie lange können Sie den Atem anhalten?
2 Minuten.
2 Minuten? Nicht schlecht. Braucht man das in Düsseldorf?
Eine Frage von Franz Hohler. 3 der 5 Auszeichnungen des Deutschen Kleinkunstpreises 2014 gehen also in die Schweiz. Wie das kam, erzählt gleich einer, der in der Jury mitbestimmt hat. Der Deutsche Kleinkunstpreis ist der älteste Preis, mit dem Kabarettistinnen, Chansonniers und Kleinkünstler im deutschen Sprachraum ausgezeichnet werden können. Heuer gehen von den insgesamt 5 Auszeichnungen deren 3 in die Schweiz. Der Preis in der Sparte Chanson, Lied, Musik geht an Knut und Tutschek, jener in der Sparte Kleinkunst an Ohne Rolf und der Ehrenpreis an Franz Hohler. Ich habe Alexander Götz, SRF-Redaktor Hörspiel und Satire und Jurymitglied gefragt, weshalb die Jury gerade diese Schweizer und diese Schweizerinnen auszeichnet und wie man sich die Arbeit der Juroren vorstellen muss.
Ja, man trifft sich immer im November und dann ist für mich persönlich die Weihnachtszeit eröffnet. Es gibt nämlich zum Kaffee immer Lebkuchen und das klingt jetzt irgendwie ganz nett, aber es ist harte Arbeit. 4 Stunden Zeit circa, 5 Preisträger. Ja, und dann wird diskutiert und gewählt und abgestimmt.
Und dieses Jahr ist Ihnen ja eine formidable, veritable Sensation gelungen, also zumindest aus Schweizer Sicht.
Ja, der Kleinkunst-Hattrick ist geschafft. Wir haben von 5 Preisträgern 3 Preisträger aus der Schweiz. Das hat es noch nie gegeben und das wird es auch nicht nochmal geben. Ein klasse Tag für die Schweiz.
Haben die Schweizer so gut votiert oder wie ist das zustande gekommen?
Es ist so, dass wir, dass die Jurymitglieder und Mitgliederinnen einen Vorschlag machen in die Runde. Das heißt, manchmal pro Durchgang haben wir auch 20 Namen, weil wir sind circa 20 Jurymitglieder. Es schwankt ein bisschen von Jahr zu Jahr. Und wir sind zwei aus der Schweiz, Pia Fassbind vom Kleintheater Luzern und ich. Und dann haben wir natürlich die Schweiz vertreten, wie wir das gerne machen. Und dann springen ein paar auf und dann wird's interessant mit der Abstimmung.
Und es wurden ausgezeichnet. Als erstes ohne Rolf in der Sparte Kleinkunst. Was hat denn die deutschen und österreichischen Kollegen überzeugt, diese Künstler auszuzeichnen?
Ja, das war eigentlich relativ einfach. Da war man sich schnell einig. Die haben einfach ein neues Genre erfunden, das muss man so sagen, in der Sparte Kleinkunst selber. Und zwar das Plakat um Blätterkabarett, was sie ja machen, das ist so verblüffend und neu. Und dann hat man gesagt, das ist einfach preiswürdig. Und die Jury schreibt einen schönen Satz hier: Noch nie war Lesen so wunderbar, aufregend und herrlich unterhaltsam.
Bringt's auf den Punkt. Dann in der Sparte Chanson, Lied, Musik werden Knut und Tuček ausgezeichnet, die beiden Zürcherinnen. Wie haben die beiden die Jury überzeugt?
Ja, da war Diskussion, weil es gibt wahnsinnig viel Musikkabarett in den letzten Jahren und es gibt auch viele gute Namen. Aber bei ihnen hat man gesagt, sie sind vom kabarettistischen Lied her, haben sie die Nase vorn, weil sie mit Wort und Ton sehr gut umgehen können und weil sie so bitterböse sind. Und die Kombination hat einfach überzeugt. Und die Jury sagt hier noch im letzten Satz, einfach zwei gute Kleinkunst-Prachtweiber.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Und wie kriegen wir jetzt die Kurve zu Franz Hohler? Er wird ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz zum Deutschen Kleinkunstpreis 2014. Ein satirischer Dichter. Was war die Begründung, dass man ihn jetzt auszeichnet?
Auch da gebe ich zu, man darf ja nicht so viel erzählen aus der Jury-Sitzung, aber auch da war man sich wirklich einig. Franz Hohler gehört zu den ganz Großen. Der Name schwirrt auch schon länger im Raum und man sagt, es ist ein Geschichtenerzähler, was auch stimmt. Er ist Satiriker, er ist für Kinder und Erwachsene da. Das hat man auch nochmal betont in der Sitzung. Er hat den Alltag, er hat die Welt, er nimmt alles dazu, bricht das manchmal runter und mit seinem Humor und auch der fantasievollen Moral, es war einfach relativ schnell klar und man hat gestrahlt und abgestimmt und dann war er's.
Und was hat jetzt dieser Preis für eine Bedeutung in der deutschsprachigen Kleinkunstwelt?
Es ist der Kleinkunstpreis. Es gibt natürlich noch den Salzburger Stier, das ist ja ein Radio-Kabarettpreis, aber das ist der älteste deutsche Preis in den Sparten Kleinkunst. Das ist der höchst dotierte Preis und Fernseh- und Radiosender sind dabei und die Medien. Und wer da reinkommt, der kann sich darauf gefasst machen, das wird ein turbulentes Jahr nachher.
Alexander Götz, SRF-Redaktor, Hörspiel und Satire und Mitglied der Jury des Deutschen Kleinkunstpreises. Die Preisverleihung findet dann Anfang März in Mainz statt. Hören kann man den Mitschnitt kurz darauf bei SRF 1 im Radio und sehen bei Dreisat.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten. Am Mikrofon ist Eva Pfierte. Es ist ein Sensationsfund. Die Entdeckung von 1500 Werken der Avantgarde, jahrzehntelang gelagert in der Münchner Wohnung des betagten Cornelius Gurlitt. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus wurden die Kunstwerke per Zufall von Zollbeamten entdeckt. Die deutsche Regierung war offenbar bereits seit längerem über den Fund informiert. Die Münchner Kunsthändlerfamilie Gurlitt pflegte auch Kontakte in die Schweiz, namentlich zur Berner Galerie Kornfeld. Eberhard Kornfeld nahm gestern Abend in der Tagesschau Stellung.
Wir haben 1990, also vor 23 Jahren, die letzten geschäftlichen Kontakte mit ihm gehabt. Er hat damals Blätter von Heckel, Pechstein und Rolfs in die Auktion eingeliefert.
Kornfeld betonte, dass es sich bei den Arbeiten jedoch nicht um Raubkunst gehandelt habe, sondern um in Museen beschlagnahmte, sogenannte entartete Kunst, die frei verkäuflich sei. Für heute Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Augsburg eine Pressekonferenz angekündigt. An dieser wird auch die Kunstexpertin Maike Hoffmann von der Forschungsstelle Entartete Kunst ihre Erkenntnisse vorlegen. In New York wird heute an einer Auktion eine bronzene Frauenfigur des verstorbenen britischen Bildhauers Henry Moore versteigert. Experten erwarten, dass das Werk namens Reclining Figure bis zu 8 Millionen Dollar einbringen wird. Der 1986 verstorbene Henry Moore arbeitete während 3 Jahren an der Reclining Figure. Er schuf vorwiegend abstrakte Frauenfiguren, am häufigsten als Mutter und Kind. Für die Reclining Figure soll sich Henry Moore von der Form eines Feuersteins inspiriert haben lassen.
Haiti gilt als Failed State, also als Staat, der gescheitert ist. Und 2010 bebte dieser Failed State. Nach dem katastrophalen Erdbeben und der Cholera-Epidemie gingen Bilder um die Welt, geprägt von Armut und Elend. Paolo Woods interessiert sich weniger für diese schnellen Bilder als dafür, wie sich die Gesellschaft in einem gescheiterten Staat organisiert. Der in Italien geborene Fotograf mit holländischen und kanadischen Eltern porträtiert Haiti seit knapp 3 Jahren und besuchte zum Beispiel die Oligarchen. Unternehmer wie den ehemaligen Polizeichef, der nun seine eigene Kleiderlinie auf den Markt bringt. Der posiert für das Foto in seinem luxuriösen Wohnzimmer, und zwar auf einem fetten gelben Motorrad. Absurd mutet das an, doch das Foto liefert keinen Stoff für die schnelle Verurteilung. Die Fotos von Paolo Woods interessieren sich nicht so sehr für die Kategorien Gut und Böse. Sie versuchen eher, die komplizierte Situation aufzufächern. Die haitianische Heldenverehrung der Präsidenten etwa ist ein großes Thema der Ausstellung in Lausanne. Woods zeigt einen Männerhals, geschmückt mit einer Kette aus Schlüsselanhängern, auf denen sind die Porträts der haitianischen Präsidenten zu sehen. Duvalier, Vater und Sohn, Jean-Bertrand Aristide, Michel-Joseph Martelly. Eine alltägliche Heldengalerie, eine ganze Reihe von Schutzengeln und ein Collier der Korruption zugleich. Paolo Woods hat ein Gespür für sprechende Situationen, die analytische Bilder ergeben. Das gelingt ihm besonders, wenn er sich mit der Macht der Hilfsorganisationen auseinandersetzt. Im Failed State Haiti sind NGOs an die Stelle der haitianischen Autoritäten gerückt. Ein Bild zeigt zum Beispiel eine Bettenstation von Terre des Hommes. Ein dicker weißer Mann steht in der Mitte und erhält ein kleines, unterernährtes schwarzes Mädchen auf dem Arm. Hierarchien sind auf diesem Bild ebenso sichtbar wie der berührende Idealismus des Mannes. Und ein Booklet liefert in der Ausstellung weitere wichtige Informationen, dass nämlich NGOs zum Beispiel gut ausgebildete Haitianer anstellen für Projekte, die enden, sobald die ausländische Finanzierung wegbricht. Entwicklung sieht anders aus. Paolo Woods Fotos sind geprägt vom Wunsch zu verstehen, vom Willen zu erklären und dabei die Ehrlichkeit und den Sinn für die Nuance nicht zu verlieren. Der Fotograf selbst sagt, das habe er nur geschafft, weil die Menschen in Haiti jede seiner Stories unerbittlich kommentiert hätten. Denn Paolo Woods Fotos aus Haiti wurden nicht nur in Europa und den USA publiziert, sondern auch in Haiti selbst, in der Zeitung Le Nouvelliste.
Wenig erstaunlich ist der Sensationsfund in München das große Thema in den Feuilletons von heute. Welche Aspekte interessieren denn besonders, Eva Pfirter?
Ja, die zentrale Frage lautet, wie ist es möglich, in einer Privatwohnung unbemerkt 1500 Kunstwerke zu lagern? Die Süddeutsche Zeitung versucht diese Frage anhand der Familiengeschichte der Gurlitz zu erörtern. Dabei steht natürlich Cornelius' Vater Hildebrand Gurlitt im Zentrum, denn er war vom Naziregime beauftragt worden, die beschlagnahmten Kunstwerke im Ausland zu verkaufen. Wie viele andere Profiteure auch, habe er stets beteuert, seine Sammlung sei beim Dresdner Feuersturm von 1945 vollständig verbrannt. Auch die NZZ versucht, sich der schillernden Figur Hildebrand Gurlitt anzunähern und befragt zu diesem Zweck eine Zürcher Provenienzforscherin. Ihre Einschätzung? Hildebrand Gurlitt habe sich stets als Kunsthändler in einem Graubereich bewegt. Dass nun eine ganze Kunstsammlung aufgetaucht ist, überrascht die Forscherin deshalb nicht. In eine etwas andere Richtung geht ein Artikel in der FAZ. Dort fragt die Autorin zu Recht, was ein solcher Fund über den Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit aussagt. Denn das Erschreckende am Fall Gurlitt sei seine Normalität. Nicht nur Hildebrand Gurlitt, sondern auch zahlreiche andere Kunsthändler hätten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgesagt, ihre Kunstbestände seien zerstört worden und im Stillen profitiert. Fazit der FAZ: In all den Jahren nach 1945 seien im Kunsthandel viel zu wenige Fragen gestellt worden. Das muss jetzt nachgeholt werden.
Das Internet hat in den letzten 20 Jahren zahlreiche neue Zugänge zu Informationen geschaffen. Noch nie stand so vielen Menschen so viel Stoff zur Verfügung und dies nur mit wenigen Mausklicks. Noch nie war es so leicht, mit Menschen am anderen Ende der Welt Kontakt aufzunehmen und noch nie ging die Vernetzung von Interessengruppen so schnell vor sich. Fast jede und jeder kann heute zwar nicht mit Gott, aber fast mit der ganzen Welt kommunizieren. Das Internet als Plattform für die Demokratisierung des Wissens. Die Kehrseite davon, das Internet als weltumspannende Datenbank für Marktforscher, Überwachungsbehörden und Geheimdienste. Der Journalist Wolfgang Böhler rollt in einem gut lesbaren Buch auf, wie sich die Medienwelt in der 20-jährigen Geschichte des Internets verändert hat. Er macht die Dynamik dieser Veränderungen sichtbar, etwa anhand des Nachrichtengeschäfts, das nicht mehr ist, was es einmal war. Denn die News von heute Morgen sind heute Abend schon von gestern. Seit die Online-Medien gefräßig nach Nachschub verlangen, müssen die Stories laufend aufdatiert werden. Sie zehren die Lieferanten, die Journalistinnen und Journalisten, die jetzt neben der Zeitung auch noch das Netz zu füttern haben, seit längerem aus. Hektisch war das Nachrichtengeschäft zwar schon immer, aber Momente zum Nachdenken gibt es jetzt definitiv keine mehr. Ganz zu schweigen von den Zeiten, als eine Fernsehsendung am Samstagabend als Straßenfeger galt. Heute kann man fast alles online lesen, hören und anschauen, dann, wenn man Zeit hat, wenn man noch Zeit hat, im Tram, beim Warten auf der Post oder wenn im Kino gerade die Werbung läuft. Der Autor beschreibt als Zeitzeuge der ersten Stunde die Entwicklung des Internets, das Aufkommen der weltweiten Gratiskultur und zugleich das Zerflettern des geistigen Eigentums. Er weist auf die demokratische Kraft kritischer Bürgerinnen, Blogger und Whistleblower hin, die Missstände aufdecken, politische Skandale auslösen oder zumindest gestandene Journalisten konkurrenzieren können. Wolfgang Böhler zeigt auf, wie das Internet die Arbeit im Journalismus verändert hat, kommt aber zum optimistischen Schluss, dass das Berufsbild nicht demontiert, sondern im Gegenteil eher aufgewertet werden dürfte. Denn, so sein Fazit, Journalistinnen und Journalisten werden bei ihren Recherchen umfassender, leichter und schneller fündig. Ihr Bemühen um Form und Inhalt der Kommunikation bekommt mehr Aufmerksamkeit. Die Notwendigkeit, aus dem weltweiten Netz an Daten jene Informationen an Land zu ziehen, die zuverlässig und wichtig sind, wird dringender. Und die Fähigkeit, aus den frei flottierenden Datenmengen eine relevante und strukturierte Auswahl zu treffen, wird in Zukunft stärker denn je gefragt sein.
100 Sekunden Wissen.
Das Leben ist ein Spiel, zumindest wenn es nach den amerikanischen Game Designern geht. Gamification heißt der Trend aus Amerika. Er will den menschlichen Spieltrieb in gewünschte Bahnen lenken. Valerie Wacker über die Ausweitung der Spielzone.
Immer mehr Menschen tun es und sie tun es immer länger. Gamen. 100 Millionen sollen es allein in Europa sein. Sie verschwinden durchschnittlich 13 Stunden pro Woche in der virtuellen Welt. Bald die Hälfte von ihnen sind Frauen und bei den Jugendlichen gamet fast jeder. Diese Zahlen listet die US-Game-Designerin Jane McGonigal in ihrem Buch «Reality is broken» auf. Der Titel deutet auf ihre Schlussfolgerung hin. Mit der Realität stimme etwas nicht, wenn so viele vor ihr flüchten. Ihre Vermutung? In der virtuellen Welt finden Menschen Teamgeist, Anerkennung, Wettkampf. Alles Motivatoren, die im tristen Arbeitsalltag oft fehlten. McGonigals Lösungsvorschlag? Die Welt muss spielerischer werden. Dafür steht da also der Begriff Gamification. Auf der Webseite des US-Technologiemagazins Wired geht das zum Beispiel so. Anstatt eine lange Reportage über das Piraterieproblem vor der Küste Somalias zu lesen, spielen wir ein Game. Dabei werden wir kurzerhand selbst zu Piraten, kidnappen Schiffe und organisieren die Geldübergabe. Das soll das Problem in all seinen Facetten erfahrbar machen. Gamification gibt es auch für den Alltag. Zum Beispiel dann, wenn der Hausputz im Online-Spiel zum Wettkampf wird. Jede Hausarbeit wird eingetragen, unangenehme Arbeiten geben besonders viele Punkte. Was manche begeistert, stößt andere vor den Kopf. In Europa hat sich ein kritischer Gegenbegriff etabliert, die Ludictatorship. In dem Begriff vereinen sich Diktatur und das lateinische Wort für Spiel. Ludictatorship steht für die Angst vor einer Welt, in der Spielzwang herrscht.
Und wenn Sie mehr über Ludictatorship und Gamification erfahren möchten, einen Hintergrundartikel dazu finden Sie auf unserer Website srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.